Hallo Kirche für Düsseldorf. Schön, euch zu sehen. Wusstet ihr, dass ich euch kannte, bevor es euch gab? Also das liegt daran, dass ich den Stefan schon so lange kenne. Und bevor die Kirche gegründet wurde, hat er mir immer schon davon erzählt, was er vorhat und so weiter. Also deswegen verfolge ich euch schon lange, ja, und freue mich heute hier zu sein. Ist mir wirklich eine Ehre. Tatsächlich ist es so, Tobi hat das gerade gesagt, meine Frau und ich, wir sind in Leverkusen unterwegs und gründen da einen Campus. Und wahrscheinlich die Person, die dafür gesorgt hat, dass wir tatsächlich in Leverkusen gelandet sind, ist Stefan. Stefan war der Erste. Also ich wusste immer, ich will Kirche gründen. Und Anni ist irgendwann mit eingestiegen. Okay, Kirchengründung, aber wo geht's hin? Und Stefan war für ein paar Jahre, oder ist er immer noch, so ein bisschen ein begleitender Mentor für mich. Und er hat irgendwann mal... Ja, immer, also Leverkusen könnte bestimmt auch neue Kirche gebrauchen. Und irgendwie, das klingelte bei mir und hat mich seitdem nicht mehr verlassen. Und ja, jetzt wohnen wir seit 1,5 Jahren in Leverkusen. Also es hat sich dann auch noch durch ein paar andere Dinge bestätigt. Aber so sind wir in Leverkusen gelandet. Also von daher, ja, gibt viel Gutes, was ich über Stefan jetzt zu sagen hätte. Aber ich bin ja hier zum Predigen. Und freue mich, dass ich heute den Abschluss eurer Predigtserie machen darf. Und ich drehe mal die Frage, die Tobi gestellt hat, um. Ihr dürft gerne mal kurz die Augen schließen und in euch gehen. Und euch fragen, wann wart ihr das letzte Mal so richtig zufrieden? Wann und wo, mit wem wart ihr das letzte Mal so richtig zufrieden? Okay, genug. Ihr dürft wieder zurückkommen, wo auch immer ihr gerade wart. Das war bestimmt schön. Mir fällt auch sofort ein Moment ein, wenn ich das letzte Mal so richtig zufrieden war. Es ist jetzt ungefähr einen Monat her. Meine Frau und ich lagen am Strand, 30 Grad, blauer Himmel, 20 Meter vom Wasser entfernt, 30 Meter von der Bar, wo es auch Pizza gab, so viel ich wollte. Ich hatte ein sehr gutes Buch dabei. Ich hatte kein Handy dabei, ich hatte auch sowieso kein Handyempfang, ich hatte keine To-Do-Liste, ich hatte keine Verantwortung für irgendwas. Und ich lag da und habe einfach dieses Buch gelesen. Und ich habe genau noch ein Bild vor Augen, was ich gesehen habe. Und es war einfach, und ich dachte mir, boah, hier passt einfach alles. Alles ist gut, alles ist wunderbar, genau so ist es perfekt. Und da war ich sehr zufrieden. Und ich glaube, Zufriedenheit stellt sich ja dann ein, wie bei mir da im Urlaub, wenn alle Bedürfnisse, die man irgendwie hat, wenn die einfach alle gestillt sind, wenn alles gut ist, wenn alles passt. Das Problem dabei ist, dass ja meistens so ein Zeitpunkt, der verfliegt ja relativ schnell wieder. Also ich saß ein paar Tage später wieder im Flugzeug, zurück nach Deutschland, zurück in den Alltag, zurück in die Arbeitswochen, zurück in ein Leben, wo eben nicht immer alle Bedürfnisse gestillt sind. Wo man Verantwortung hat, wo man Dinge hat, die man gerne ändern möchte, wo man gerne weiterkommen möchte, wo man eben, ja, nicht immer am Strand liegt bei 30 Grad. Und der Alltag bringt auch immer wieder neue Bedürfnisse. Der Alltag bringt immer wieder Dinge, die man gerne ändern möchte. Ich habe einen Soziologen gefunden, vielleicht kennt ihr den sogar, Hartmut Rosa heißt der, ist ein toller Typ, schreibt tolle Bücher. Der schreibt mal folgendermaßen über dieses Bedürfnis nach Veränderung, was wir haben. Hört mal zu. Er schreibt, nehmen wir das Verhältnis zu unserem eigenen Körper. Alles, was wir an ihm wahrnehmen, steht tendenziell unter Optimierungsdruck. Wir steigen auf die Waage, das Gewicht sollte reduziert werden. Wir sehen in den Spiegel, der Pickel muss weg, die Falten auch. Wir messen den Blutdruck, der wäre zu senken. Wir messen die Schrittzahl, sollten wir steigern. Der Insulinspiegel, der Brustumfang und so weiter. All das begegnet uns stets als Aufforderung, sie zu verbessern. Auch wenn wir diese Aufforderung ignorieren oder zurückweisen können. Wir müssen außerdem gelassener sein und entspannter und achtsamer und natürlich umweltbewusster. Und auch das, was uns außerhalb unserer selbst begegnet, trägt diesen Aufforderungscharakter. Wohnungen sind aufzuräumen. Berge sind zu besteigen, Prüfungen zu bestehen, Karrierestufen zu nehmen, Liebhaber zu erobern, Orte zu besuchen und zu fotografieren, Bücher zu lesen, Filme und Serien unbedingt zu gucken. Sogar dort, wo wir ganz und gar nicht auf Eroberung ausscheinen, lässt sich diese Haltung erkennen. Jetzt kommt ein sehr geiles Beispiel. Auf dem Ballermann sind die Sangria-Eimer zu vernichten oder wegzuhauen. Und im Chor gilt es etwa, den schwierigen Mendelssohn möglichst fehlerlos zu meistern. Das Alltagsleben durchschnittlicher Menschen in der westlichen Welt konzentriert sich und erschöpft sich mehr und mehr in der Abarbeitung von explodierenden To-Do-Listen. Und die Einträge auf dieser Liste bilden zahlreiche Aggressionspunkte mit unserem Alltag. Der Einkauf, der Anruf bei der pflegebedürftigen Tante, der Arztbesuch, die Arbeit, die Geburtstagsfeier, der Yogakurs. Wir müssen all das erledigen, besorgen, wegschaffen, meistern, lösen, absolvieren und. Er schreibt noch viel weiteres. Aber wer von euch hat sich so ein bisschen erkannt in diesem Text? Danke, schüchtern. Ja, danke. Ich kann mich nicht bei allem, bei den Sangria-Eimern zum Beispiel nicht, aber bei vielen anderen kann ich mich wiederfinden. Und ich glaube, es ist tatsächlich überhaupt kein Wunder. Hartmut Rosa macht nichts anderes, er beschreibt einfach unsere Gesellschaft, wie er sie so wahrnimmt. Das ist die Luft, die wir atmen, das ist normal. Das macht jeder so. Es ist normal in unserer Kultur, auf diese Art und Weise, sage ich es jetzt einfach mal, Glück und Zufriedenheit zu verfolgen. Man versucht auf diese Art und Weise einen Zustand zu erreichen, in dem man angekommen ist. Das ist wie eine Formel. Also wir alle sehnen uns nach Zufriedenheit. Wir sehnen uns danach anzukommen. Wir sehnen uns nach einem Zustand, wo nichts mehr drückt, wo man nichts mehr verändern muss, wo alles passt. Und wir alle sind irgendwie der Meinung, dass es dafür noch sehr viel zu tun gibt. Dass es noch viele Dinge gibt, die wir ändern müssten. Und als Folge dessen, um von diesen ganzen Dingen hier hinzukommen, in diese Zufriedenheit, sind wir alle richtig am Ballern und tun und machen, leidenschaftlich, jeder so auf seine Weise, jeder in seinen Baustellen. Man versucht voranzukommen, man versucht weiterzukommen und wir geben unheimlich viel. Aber ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, wenn ich so mit Leuten spreche, dass viele sagen, wenn ich sie so frage, wie es ihnen geht, ja, ich weiß nicht, jetzt seit Jahresanfang, ich bin so zufrieden, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich noch machen soll. Sondern es ist eher so, die häufigste Antwort, die ich bekomme, ist, boah, super viel Stress im Moment. Ja, mega viel zu tun. Ne? Ja, also eigentlich geht's gut, aber halt echt viel zu tun und so. Also ich finde das interessant, weil alle machen das so, alle wollen dieses Ziel erreichen, aber ich habe so das Gefühl, die wenigsten kommen wirklich an. Es ist eine Spannung, die man bei jedem irgendwie so wahrnehmen kann. Auf der einen Seite dieses Bedürfnis nach Sehnsucht und Zufriedenheit, auf der anderen Seite unheimliche Leidenschaft, Anstrengung, Ballern bis zum geht nicht mehr. Und die Frage ist, wieso funktioniert das nicht? Wieso kommt man nicht unbedingt da an? Wieso läuft man wie in so einem Hamsterrad? Ihr seid ja gerade hier in dieser Predigt. Ich bin sehr neidisch im Übrigen auf diese Booklets, die ihr hier habt. Also das ist Luxus. Sowas, das müssten wir bei uns, können wir uns mal mitnehmen als To-Do. So ein Predigt-Booklet. Ihr seid gerade in dieser Predigtserie über die Sprüche. Und schon in den Sprüchen wird ein Stück weit diese Spannung aufgemalt. Das ist interessant, weil das Buch ist ja, die Sprüche sind ja 3000 Jahre alt oder so. Aber Menschen sind halt Menschen. Menschen ändern sich jetzt nicht unbedingt. Und in Sprüche 14, Vers 30 steht folgender Vers. Das ist, ich merke schon, in der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, er ist nicht so einfach zu übersetzen. Ich lese ihn mal aus dem Booklet vor und dann lese ich ihn vor in der Übersetzung, wie ich ihn gefunden habe. In der Neues Leben Bibel steht, Gelassenheit verlängert das Leben, Eifersucht aber zerstört es. Und in der Übersetzung, die ich gefunden habe, heißt es, ein zufriedenes Herz belebt den Körper, aber Eifer ist wie Fäulnis in den Knochen. Fäulnis in den Knochen. Ist eine Gegenüberstellung, ziemlich typisch für die Sprüche. Eine Aussage, eine andere Aussage, das eine ist gut, das andere ist nicht gut. Und ich meine, den ersten Teil versteht man ja, ein zufriedenes Herz belebt den Körper, das ist ja super. Aber was hat es mit diesem, was hat es mit diesem Eifer auf sich? Ich würde sagen, Eifer ist ja jetzt nicht per se schlecht. Ja, wenn man eifrig irgendwie ist, so irgendwas Gutes zu tun, das ist doch jetzt nicht schlecht. Hier ist es bewusst negativ konnotiert. Und Eifer ist auch nicht die einzige Übersetzungsmöglichkeit. Auch in der Neues-Leben-Übersetzung steht Eifersucht. Es ist ein Wort, was man nicht so einfach übersetzen kann, weil wortwörtlich heißt, also das Wort, was da steht im Hebräischen, ist es Kina. Und wenn man so will, wenn man es direkt übersetzen will, dann heißt es alles, was dir Farbe ins Gesicht treibt. Alles, was dir Farbe ins Gesicht treibt, das können ja jetzt viele Sachen sein. Es kann gut sein, es kann schlecht sein. Hier wird bewusst diese negative Konnotation gewählt. Also alles, was dir Farbe ins Gesicht treibt, Leidenschaft, Eifer, Inbrunst, um ein zufriedenes Herz zu erreichen. Darum geht es ja in diesem Vers. Wozu führt Leidenschaft, um ein zufriedenes Herz zu erreichen? Es führt nicht unbedingt zu einem zufriedenen Herz. In diesem Vers, oder die Kernaussage dieses Verses ist eigentlich, also Eifer, um Zufriedenheit zu erreichen, schwächt dich eher. Fäulnis in den Knochen ist jetzt kryptisch formuliert. Es heißt, es schwächt dich. Es führt nicht zu einem zufriedenen Herzen, sondern es schwächt dich. Dieses Ballern, dieses Hasseln, dieses Stressen ohne Ende führt gar nicht zur Zufriedenheit, sondern es macht dich schwächer. Und wie man das so macht als Prediger, man guckt dann natürlich auf Jesus. Wie hat der das gemacht? Kinderstunde ist immer Jesus die richtige Antwort. Auch hier würde ich sagen, ist Jesus die richtige Antwort. Weil das Spannende ist, ich sehe bei mir, ich stehe voll in dieser Spannung zwischen Leidenschaft und Zufriedenheit. Aber bei Jesus tue ich mich schwer, diese Spannung zu finden. Jesus sieht nicht wirklich danach aus, als ob er in dieser Spannung stehen würde. Er sah eher aus wie der entspannteste Mensch, der je über diese Erde gewandelt ist. Also was ich damit meine ist, Jesus hatte keinen Stress. Jesus hatte keine Hektik. Jesus hatte auch keine To-Do-Liste. Jesus hatte keinen Personal Assistant, der ihm die ganze Zeit gesagt hat, jetzt müssen wir dahin, jetzt müssen wir dahin, jetzt müssen wir dahin. Jesus hat auch nicht, so wie ich das gerne mache, gejammert, weil irgendwas um ihn herum jetzt nicht mehr passte. Oder weil irgendwas fehlt. Oder weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie er sich das jetzt vorgestellt hat. Er hatte keine genervten Frustrationsausbrüche oder cholerische Ausbrüche oder sonst was. Nein, er hatte immer Zeit. Also das, wenn du guckst, wenn Leute ihn unterbrochen haben, er war gerade auf dem Weg irgendwo hin, dann unterbricht ihn, dann hat er Zeit. Dann geht er in ein Gespräch, als hätte er nichts vor. Er ruhte in sich selbst. Sein Verhalten ist immer von Liebe, ist immer von Genügsamkeit, es ist von Freude, es ist von Frieden geprägt. Und das Spannende ist, das ist sogar der, es ist egal, wie die Umstände bei ihm waren, egal, ob er gerade viel oder wenig hatte, egal, ob gerade viel los war oder wenig los war, er reagierte immer so. Und dieser Typ, dieser in sich ruhende Jesus, schlägt uns in seinen Worten einen revolutionären anderen Weg vor, dieser Suche nach innerer Zufriedenheit nachzugehen. Er stellt diese Formel in Frage. Und zwar in Johannes 14, Vers 27. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag das gerne mal auf. Das kannst du dir dann gerne anmarkern. Die Stelle ist nämlich sehr wichtig. Da sagt Jesus Folgendes zu seinen Jüngern. Er sagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Jetzt reden wir eigentlich über Zufriedenheit und Frieden. Felix, das ist doch schon ein Unterschied. Ja, das stimmt. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Was wir unter Frieden verstehen, ist ja eigentlich, da sind sich zwei am Prügeln und man sagt ihnen, jetzt hört mal auf und vertragt euch, dann vertragen sie sich und jetzt herrscht Frieden. Also so, Frieden heißt, es ist keine Auseinandersetzung, es ist die Abwesenheit von Auseinandersetzung. Und diese Bedeutung steckt auch in dem Wort drin, was Jesus hier wählt. Aber Jesus meint etwas viel, viel Größeres. Er verwendet nämlich ein hebräisches Wort, und das ihr alle kennt, wahrscheinlich, ist das Wort Shalom. Wer kennt das Wort nicht? Okay. Shalom, heute noch eine gängige Begrüßung, die so viel sagt wie Friede sei mit dir, verwenden Juden noch heute auf der ganzen Welt. Aber dieser Friede bedeutet mehr als nur, ich wünsche dir, dass du keine Auseinandersetzung hast. Es bedeutet mehr als das. Die beste Übersetzung von dem Wort Shalom ist eigentlich so etwas wie, also es hat ein großes Bedeutungsspektrum, aber man könnte es zusammenfassen mit den Worten ganz oder komplett. Also gar nicht so sehr, es hat jetzt gar nicht so viel mit Auseinandersetzung zu tun. Es geht um, dass etwas vervollständigt ist, dass etwas zur Fülle kommt, dass etwas komplett ist. Im Alten Testament wird dieses Wort an verschiedensten Stellen verwendet, wo man das gar nicht erwarten würde. Wir assoziieren es immer mit Frieden, aber da, wenn du, sagen wir mal, du hattest eine Mauer und die Mauer war kaputt und du hast die Mauer geflickt, dann hat man danach gesagt, die Mauer ist Shalom. Oder ein Schäfer kam mit seiner Herde nach Hause und er zählte seine Schafe und es sind noch alle Schafe da, mit denen er morgens losgezogen ist, dann war seine Herde Shalom. Die war ganz, die war komplett. Da fehlte nichts. Das Wort gibt es praktisch als Adjektiv, als Verb und als Nomen. Und als Nomen, oder wenn man damit etwas beschreiben wollte, oder, dann meinte man, etwas ist unversehrt. Das Unversehrtsein, das Heilsein, das Wohlbefinden, die Ganzheit von etwas. Ihr merkt schon, es ist schwer, das so richtig zu greifen. Aber gerade diese letzten Begriffe, Wohlbefinden, Heilsein, Unversehrtsein, das klingt ja schon sehr nach dem, was wir so unter innerer Zufriedenheit verstehen würden, oder? Das Wichtigste an diesem Begriff ist aber nicht die Bedeutungsvielfalt, sondern der Bezug. Für die Juden der damaligen Zeit war Shalom, dieser besondere Zustand der Vollkommenheit, immer ganz eng mit Gott verknüpft. Gott wurde im Alten Testament auch El Shalom genannt, der Gott des Friedens. Er ist der, der diesen Shalom geben möchte, der diesen Shalom wirkt, der die Dinge heil und ganz machen möchte, der die Fülle bringen möchte. Und jetzt haben wir das sozusagen im Hinterkopf und gehen nochmal zurück zu dieser Bibelstelle, wo Jesus sagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Dann meint er damit einen Frieden, der Menschen wieder mit Gott, dem Vater, dem Gott des Friedens in Verbindung bringt. Aber es geht eben um mehr als nur Vertragen. Es geht um Wiederherstellung. Es geht um die Fülle, die dieser Friede Gottes mit sich bringt. Jesus sagt, jeder, der möchte, kann diesen Shalom Gottes erfahren, weil ich ihn gebe. Bis Jesus kam, war das praktisch unmöglich. Sein Leben, sein Tod am Kreuz, seine Auferstehung haben eine neue Realität geschaffen und die Fehler und die Sünden von uns Menschen stehen jetzt nicht mehr zwischen Gottes Shalom und unserer Verlorenheit, sondern jeder, der will, kann beginnen, mit Gott in Beziehung zu leben und dadurch in diesen Shalom hineinzukommen. Ich sage jetzt bewusst immer Shalom und nicht Frieden, damit wir nicht immer an einfach nur Vertragen denken, sondern an diesen Zustand der Nähe Gottes und der Fülle Gottes. Dieser Friede Gottes, dieser Shalom Gottes, ist laut Jesus mit nichts auf dieser Welt vergleichbar. Er sagt am Ende dieser Textstelle, dieser Friede ist ein Friede, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das bedeutet, keine Achtsamkeits-App auf meinem Handy und auch kein Detox-Wochenende und auch kein Urlaub am Strand können mir diesen Frieden geben, den Gott gibt. Und woran liegt das? Ich glaube, das ist sehr einfach. Wir initiieren diesen Frieden nicht, sondern Gott ist es. Seine Gegenwart ist es, die diesen Frieden initiiert. Und Jesu Wort über Frieden steht in einem bestimmten Zusammenhang. Ich lese mal, ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil ich habe erst Vers 27 vorgelesen und jetzt lese ich Vers 26 vor. Also praktisch der Vers genau vor diesem Vers, wo Jesus über den Frieden gesprochen hat, da sagt er, Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und dann kommt der Vers über den Frieden, wo er das sagt, dass er den Frieden geben möchte. Und es ist wichtig, dass wir diesen Zusammenhang verstehen, weil Gott selbst zu uns kommt durch seinen Geist. Das ist die Grundlage dafür, dass man diesen Frieden Gottes erfahren kann. Er beginnt in uns zu wohnen, er beginnt in uns zu wirken und diesen Shalom zu wirken in uns. Jetzt haben wir viel über die Theorie gesprochen. Wie sieht es jetzt aus, wenn jemand in diesem Frieden Gottes lebt? In diesem Frieden, den Jesus gibt? Paulus ist da ein hervorragendes Beispiel. Er begegnet Gott, hat eine radikale Lebensveränderung irgendwie und von da an lebt er mit Gott in Beziehung. Und das verändert alles. Und er sagt im Philipperbrief in Kapitel 4, in Vers 11 bis Vers 13, achtet mal auf diesen ersten Vers jetzt wird es spannend. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Die ersten drei Worte beruhigen mich. Er musste es lernen. Es war kein Knopfdruckmoment, sondern er hat es gelernt. Es war ein Prozess. Aber das, was er gelernt hat, finde ich bahnbrechend, weil er sagt, in jeder Lebenslage habe ich gelernt, zufrieden zu sein. Egal, wie es mit seinen Bedürfnissen aussah, ob die gestillt waren oder nicht, und egal, wie seine Umstände waren, ob die jetzt optimal waren oder überhaupt nicht. Wenn du dir sein Leben anguckst, der Typ ist von Knast zu Knast gezogen manchmal. Ja. Der hat wirklich alles an Höhen und Tiefen mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Und er sagt, ich war zufrieden in jeder Lebenslage. Der Schlüssel dafür ist, in diesem letzten Satz, wo er sagt, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das ist der Schlüssel. Gott ist mit ihm. Gott befähigt ihn. Gott beruhigt ihn. Gott befriedet ihn. Nicht seine Umstände, nicht seine Gefühle, nicht seine Bedürfnisse. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, den ich machen möchte heute. Es ist die Beziehung, die den entscheidenden Unterschied macht. Wisst ihr, wenn ich alleine für meine Zufriedenheit kämpfe, dann wird es immer darauf ankommen, ob ich jetzt den Studienplatz bekommen habe oder den Arbeitsplatz oder die Wohnung oder das Auto, ob ich die Anerkennung bekommen habe von anderen, die ich mir gewünscht habe, ob ich so gut war, wie ich mir vorgenommen habe, dass ich sein wollte, ob die To-Do-Liste abends abgearbeitet wurde, ob ich effizient genug war, ob mich andere toll und wertvoll finden. All das bestimmt darüber, ob ich zufrieden bin. Und am Ende sind es immer dieselben Fragen, die dahinterstehen. Genüge ich meinem eigenen Anspruch, ja oder nein? Genüge ich dem Anspruch von jemand anderem, ja oder nein? Genügen meine Umstände meinem Anspruch, ja oder nein? Das sind die drei entscheidenden Fragen und die sind unfassbar mächtig für uns. Sie entscheiden darüber, ob wir zufrieden sind oder nicht. Und Paulus macht was Revolutionäres. Er sagt, all das ist für mich einfach nicht mehr so wichtig wie früher. All das spielt nicht mehr so eine große Rolle. Denn da, wo Gott bei mir eingezogen ist, da, wo Gott mit mir ist, da ist es seine Nähe, die mich freut, die mich ruhig macht, die mir Frieden gibt, die mich still werden lässt. Egal, wie chaotisch meine Wohnung gerade aussieht oder was für Mist meine Kinder gebaut haben oder wie ineffektiv der Tag war. All das sagt nicht mehr so viel aus über meinen inneren Frieden. Es sind seine väterlichen Worte, die bestimmen, wer ich bin und wie wertvoll ich bin und nicht die Worte von meinem Chef oder meiner Vorgesetzten oder sonst wem. Es ist seine Liebe, die mir zeigt, dass ich genug bin, so wie ich jetzt bin, so wie ich hier vor euch stehe. Und nicht erst dann, wenn ich alle meine Ziele und meine Bucketlist erreicht habe. In dieser Beziehung mit Gott zu leben, das ist es, was entspannen kann. Das ist es, was Frieden geben kann. Und es entspannt ungemein. Ich bin vor ein paar Jahren zum ersten Mal in ein Kloster gefahren. Und seitdem bin ich super begeistert von diesem ganzen Thema Kloster und Mönche. Und finde ich total spannend mit ihren Kutten und alte Gemäuer. Und gibt unfassbar viel zu lernen von dieser langen, jahrtausendealten Tradition. Und gerade bei diesem Thema Zufriedenheit finde ich es bemerkenswert. Mönche und Nonnen, die verpflichten sich dazu, unfassbar wenig zu besitzen. Die dürfen nicht mal anziehen, was sie vielleicht anziehen wollen. Die tragen immer diese Kutte. Aber wenn du ihnen begegnest, hast du das Gefühl, das sind die entspanntesten, zufriedensten Leute. Super ruhig, super friedlich. Ich glaube, das liegt daran, weil sie sind wie Paulus, der uns gerade in dieser Textstelle begegnet ist. Sie sind sehr gut darin, ihr Leben und Denken prägen zu lassen von Gottes Nähe. Von Gottes Frieden, von seiner Ruhe. Nicht unbedingt von dem, was in ihnen vorgeht, sondern von der Begegnung mit ihm. Ihr Geheimnis ist, dass sie viel Zeit mit Gott verbringen. Ein bekannter Mönch, schon vor 1000 Jahren, hat mal gesagt, Gott ist die Ruhe und er beruhigt alles. Ihn anschauen heißt selber ruhen. Wenn ich das so lese, denke ich mir, das trieft ja vor Entspanntheit. Das hätte ich auch gern. Ich glaube, der Bernhard von Clairvaux ist das. Das ist ein sehr bekannter Mönch. Der war ein Meister im Gebet. Der war ein Meister darin, Zeit mit Gott zu verbringen, mit Gott zu entspannen. Und das ist so die erste kleine Schraube, an der wir heute so ein bisschen drehen müssen. Wenn wir von Gebet sprechen, dann müssen wir nicht nur daran denken, dass ich jetzt Gott alles erzähle, wo mir gerade der Schuh drückt und was ich alles brauche, sondern ich glaube, wenn du jetzt so einen Bernhard von Clairvaux fragen würdest, was heißt beten, dann würde er sagen, beten heißt, mit Gott den Tag zu bestreiten. Das heißt gar nicht immer, mit ihm zu reden. Es heißt, mit ihm gemeinsam bei der Arbeit zu sein, beim Essen zu sein, in den Gesprächen zu sein, einfach überall. Die Mönche haben sogar das Stundengebet dafür erfunden. Das Stundengebet heißt, immer wenn du die Glocke hörst, lässt du alles stehen und liegen, was du machst und gehst beten, um dir vor Augen zu führen, das ist wichtiger als das, was ich gerade tue. Die erinnern sich ständig daran, Gott ist bei mir. Gott ist bei mir. Ob ich einen Brief schreibe, ob ich irgendwie einen Stall ausbaue, Gott ist bei mir. Es ist diese ständige Begegnung, die ihr tiefstes Bedürfnis stillt, das unter allen anderen Bedürfnissen liegt. Aber jetzt müssen wir nicht alle ins Kloster gehen, auch wenn ich das manchmal tatsächlich gerne machen würde. Aber um es mit den Worten eines Freundes von mir zu sagen, wir dürfen uns ein Kloster im Herzen bauen. Mein Freund meint damit eine Haltung. Wir müssen eine Haltung kultivieren, die wir Stück für Stück lernen. Wir denken an Paulus, das ist nicht einfach so da. Stück für Stück müssen wir uns eine Haltung kultivieren, die bereit ist, Gott in alle Bereiche des Lebens hineinzulassen und ihn einzuladen. Und da geht es nicht darum, dass du dich anstrengst, sondern da geht es einfach darum, dass du offen bist und ihn einlädst. Und dabei kann es wichtig sein, weiß ich, wenn du in der Kirche groß geworden bist, du kennst bestimmt das Wort stille Zeit. Das bezeichnet ja so die Andachtszeit, die man als Christ so verbringt, alleine mit der Bibel oder im Gebet oder wie auch immer. Ist eine tolle Sache, mache ich selber auch. Das Problem dabei ist, dass wir manchmal, das führt dann dazu, das eine ist für uns stille Zeit, das ist die Zeit, die ich mit Gott verbringe. Alles andere ist eigentlich ohne Gott. Also ich brauche erst wieder stille Zeit, damit ich mit Gott Zeit verbringen kann. Und ich glaube, das dürfen wir aufbrechen. Wir dürfen weiter stille Zeit machen, aber Gott ist immer dabei. Immer. Überall. Das ist das, was wir von den Mönchen lernen können. Ja? Gott ist mit auf dem Spielplatz, Gott ist mit in der Dusche, Gott ist mit beim Autofahren, Gott ist mit beim Einkaufen, Gott ist überall dabei. Und die Gebete, die wir lernen können zu sprechen, sind ganz, ganz kurz. Gott sei bitte mit dabei. Gott, bitte sei mit in diesem Gespräch. Gott, bitte führ mich. Gott, bitte beruhige mich. Gott, bitte zeig mir, dass du gerade dabei bist. Im Zentrum dieser Haltung steht, das ist, ich drehe mich darum, das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte. Im Zentrum steht die Beziehung. Im Zentrum steht die Beziehung. Das heißt, wir müssen lernen, auf Gott zu sehen, auf ihn zu hören. Weg von mir. Weg von dem, was ich vielleicht über mich selber sage. Hin zu dem, was er über mich sagt. Ich habe hier letztens von einem Kerl aus unserem Kernteam so einen Flyer hier bekommen. Finde ich sehr gut. Da steht drauf, Jesus Christus, meine Identität. Und dann stehen da 100.000 Bibelverse darüber, was Jesus alles über mich sagt. Und das hilft mir, wenn ich mich unzufrieden mit mir selber fühle, meine Sicht auf mich selber neu zu kalibrieren und zu checken, wer ich wirklich bin. Was sagt Jesus über mich? Jesus sagt, ich habe dich teuer erkauft, du bist mir wertvoll, ich habe alles für dich gegeben. Wenn ich mich selber wertlos fühle, ist das genau das, was ich hören muss. Das bringt mir Frieden. Kleiner Tipp, falls das für dich alles Neuland ist und du dich damit beschäftigen möchtest, gibt ein tolles Buch, was ich dir empfehlen kann, sehr praktisch, heißt Einfach beten von Johannes Hartl. Kannst dir gerne notieren oder sonst was. Lohnt sich wirklich zu lesen, wenn du da einsteigen möchtest. Und ich will zum Ende kommen. Ich drehe mich um dieses Thema Beziehung, 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 Beziehung. Das ist der Ort, die Beziehung mit Gott ist der Ort, wo du inneren Frieden bekommen kannst. Und das Lobpreisteam darf langsam nach vorne kommen. Ich will euch einladen, stellt euch vor, die Kirche für Düsseldorf wird bekannt, weil die Menschen so zufrieden sind, die hier zu Hause sind. Stellt euch vor, die Kirche für Düsseldorf strotzt von Menschen, die Gottes Frieden, die Gottes Shalom ausstrahlen, die nicht mehr getrieben sind, die nicht mehr gestresst sind. Menschen, die ihre eigenen Limitierungen annehmen können, die ihre eigenen Umstände annehmen können und die für andere zum Ruhepol werden. Menschen, die in ihrem Umfeld Gottes Shalom greifbar machen, weil sie andere fördern und aufbauen, weil sie andere vervollständigen, weil sie anderen Frieden spenden, weil sie Beziehungen wiederherstellen. Was wir brauchen, ist Beziehung. Was wir brauchen, ist Begegnung. Dafür würde ich sehr, sehr gerne mit euch jetzt noch beten. Und ich lade euch ein, die Augen zu schließen und still zu werden vor Gott. Vielleicht sitzt du hier und du bist alles andere als zufrieden mit dir selbst. Du findest dich zu langweilig. Du findest das, was du tust, zu sinnlos. Du bist zu schlecht. Du bist zu durchschnittlich. Du schaffst es nicht mal, deinen Glauben so zu leben, wie du das eigentlich tun wollen würdest. Und ich darf dir etwas zusprechen. Im ersten Johannesbrief heißt es, wann immer dein Gewissen dich anklagst, da darfst du wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als dein Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Er ist zufrieden mit dir. Und vielleicht bist du zufrieden mit dir, aber nicht mit deinen Umständen. Du bist unzufrieden mit deiner Situation, mit deiner Arbeit, mit deiner Gesundheit, mit deiner Beziehung, mit deiner Ehe. Und mit deiner Gottesbeziehung kriegst du das überhaupt nicht vereinbar. Du verstehst es nicht. Du verstehst Gott nicht. Und auch dir darf ich was zusprechen. Paulus schreibt, der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, der will und wird über deine Gedanken wachen und der wird dich im Innersten bewahren. Dich, der du mit Jesus Christus verbunden bist. Und vielleicht fühlst du dich auch meilenweit von sowas wie einem Kloster im Herzen entfernt. Beten findest du anstrengend, du findest es komisch, schwierig, seltsam. Dir fällt gar nichts ein, was du da sagen sollst. Und du kannst dir auch eigentlich gar nicht vorstellen, warum Gott dir begegnen wollen würde. Und auch für dich habe ich eine gute Nachricht. In Römer 8 schreibt Paulus, der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für dich ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwäche zu Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Und er hilft uns, richtig zu beten. Und vielleicht hast du noch gar keine Beziehung zu Gott und das ist alles neu für dich. Dann gelten all diese Zusagen auch dir. Gott will dir seinen Shalom geben. Er will Beziehung mit dir. Und wenn du das auch möchtest, dann darfst du mit in dieses Gebet einsteigen. Und gerne später, wenn wir jetzt noch gleich ein Lied singen, hier vorne zu dem Gebetsbanner kommen und für dich beten lassen. Jesus, ich danke dir für deinen Frieden. Du kennst unsere Situation, du weißt, wie, ja, was für Höhen oder was für Tiefen wir gerade durchmachen. Du bist dabei, dir ist es nicht verborgen und du kennst auch unsere innere Unzufriedenheit. Du kennst unsere Bedürfnisse, du weißt, nach was wir uns sehnen, Herr, und ich bete dafür, dass wir, die wir hier sind, jetzt eine Begegnung mit dir haben. Ich bete für diejenigen, die unzufrieden mit sich selbst sind, die unzufrieden mit ihren Umständen sind, die enttäuscht von ihrem eigenen Gebetsleben sind, die nicht verstehen, wie sie Beziehung zu dir führen oder die diese Beziehung noch gar nicht führen. Herr, komm du jetzt. Komm du jetzt mit deinem Geist. Begegne uns. Du bist lebendig, Herr, das glauben wir. Komm du mit deiner Kraft, komm du mit deiner Liebe und begegne uns. In deinem Namen, Jesus.